Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Heute bei uns zu Gast ist Wolfgang Kubicki. Ich brauche ihn nicht groß vorzustellen. Er war stellvertretender Präsident des Deutschen Bundestages und jetzt ist er stellvertretender Parteivorsitzender der FDP. Herzlich willkommen bei uns, lieber Herr Kubicki.
Schön, dass ich da bin.
Ja, Herr Kubicki, lassen Sie uns vielleicht aktuell einsteigen zu dieser Rententhematik da im Deutschen Bundestag und diese Abstimmung. Hat Sie das eigentlich, Sie kennen ja den politischen Betrieb ein bisschen, am Ende überrascht, dass die junge Gruppe dann doch nicht widerständig geblieben ist?
Das hat mich nicht überrascht, weil es ja nicht nur bei der Union vorkommt, sondern immer dann, wenn Parteien regieren, die Staatsräson aufgerufen wird, wenn es darum geht, innerliche Fragen zu klären. Ich war überrascht davon, dass der Vorsitzende der Jungen Union und der Vorsitzende der Jungen Gruppe jedenfalls ihre Position markiert haben, also erklärt haben, warum man eigentlich dagegen sein muss. Aber dass der Bundeskanzler darauf hinweist, dass es um Deutschland geht, um den Weltfrieden, um die Stabilität, wie auch immer, ist keine Überraschung.
Aber jetzt ist es ja auch was, was den Bundestag irgendwie existenziell betrifft, wenn eine Ministerin diktieren kann, dass sich der Bundestag gar nichts mehr ändern soll an diesem Gesetz und dann auch zustimmt und dann noch sozusagen die Abgeordneten in dieser Art und Weise geschliffen werden mit dem Beichtstuhlverfahren, oder? Oder ist das einfach schon üblich im Betrieb? Das ist ja auch so eine Frage, die man sich stellt.
Ja gut, das Ding heißt ja nicht Beichtstuhlverfahren, sondern Einzelgespräche. Beichtstuhlverfahren ist eine Etikettierung, aber dass man mit Abgeordneten darüber redet, wie sie Abstimmungsverhalten im Parlament umsetzen können, halte ich für selbstverständlich. Denn es geht ja nicht nur darum, seinem eigenen Wissen zu folgen, sondern auch immer dazu beizutragen, dass man als Fraktion die Möglichkeit hat, als Partner geschlossen aufzutreten, weil es darum geht, Regierungsmehrheiten herzustellen. Aber für mich völlig undenkbar ist die Tatsache, dass ein Parlament, egal wo, Land oder Bund, sich darauf einlässt, dass die Exekutive, sprich eine Ministerin oder ein Minister oder der Kanzler oder ein Ministerpräsident, erklärt, dass in einem Gesetzentwurf, der von der Regierung eingebracht wird, nichts mehr geändert werden darf. Ein Parlament, das das mit sich machen lässt, gibt sich eigentlich auf.
Ja, aber das ist doch irgendwie schon einfach auch Status quo, oder? Dass das Parlament sehr weit darin gegangen ist, die Bundesregierung einfach machen zu lassen, oder?
Sagen wir mal so, in der Vor-Merkel-Zeit hätte es das mit Sicherheit nicht gegeben. In den 16 Jahren der Politik von Angela Merkel mit der dauernden Erklärung, diese Politik sei alternativlos, hat sich das einfach eingeschliffen, ist fortgesetzt worden, auch teilweise von der Ampel. Aber da gab es, das kann ich Ihnen sicher sagen, verschiedene Gesetzesvorhaben, bei denen es auch hieß, es ist durchs Kabinett und kann nicht mehr geändert werden, hinhaltenden Widerstand der Fraktionen, sowohl bei uns als auch bei den Grünen. Ich erinnere nur ans Heizungsgesetz, ans Demokratiefördergesetz und andere Dinge mehr. Es gilt tatsächlich der Satz, dass das Parlament ja die erste Gewalt ist im Staate und die Abgeordneten sind frei gewählte Abgeordnete, die darüber befinden sollen, was Gesetzeslage wird. Und wenn wir das abgeben an die Regierungen, dann können wir das Parlament im Zweifel auch drastisch reduzieren oder ganz abschaffen.
Aber so richtig, den Aufstand gab es ja bei der Ampel auch nicht aus den Reihen von einer Fraktion.
Es gab schon mehrere Aufstände, das ist ja auch kommuniziert worden. Das gab es beim Heizungsgesetz, nicht? Da haben die Freien Demokraten gesagt, das schicken wir wieder zurück. Das behandeln wir erst gar nicht im Parlament, so wie es aufgelaufen ist. Das gab es beim Demokratiefördergesetz, das nicht verabschiedet worden ist, bei einer Reihe von Gesetzesvorhaben. Aber wie gesagt, ich finde schon, die Bevölkerung hat einen Anspruch darauf, in einer Demokratie, dass klar wird, dass eben nichts alternativlos ist und über alles debattiert werden muss und alles auch noch geändert werden kann, wenn man feststellt, dass bestimmte Erkenntnisse sich geändert haben oder so nicht durchgesetzt werden können.
Jetzt kann man ja ein bisschen verwundert sein, so als Politiker der Ampel, dass eigentlich Friedrich Merz jetzt vieles von dem umsetzt, was Robert Habeck eigentlich wollte und Robert Habeck dann doch nicht durfte wegen der FDP. Haben Sie eigentlich noch Kontakt? Ist der ein bisschen beleidigt?
Ich glaube nicht, dass Robert Habeck beleidigt ist, sondern ich vermute, dass er nach wie vor der Frage nachgeht, warum er als der Kanzler der Herzen im Wahlkampf ein schlechteres Ergebnis eingefahren hat für die Grünen als einen in der Baerbock. Man muss ja wissen, beide haben ja eine herzliche Freundschaft zueinander und die Erwartung war einfach riesengroß, die nicht erfüllt worden ist. Das ist das, womit er sich beschäftigt. Er hat ja genauso wie Christian Lindner in seiner letzten Rede ja darauf hingewiesen, dass das, was Friedrich Merz als Oppositionsführer erklärt hat, so nicht umsetzbar wäre, dass er genau die Politik fortsetzen würde, die Robert Habeck eingeschlagen hat. Und auch Christian Lindner hat ja in seiner letzten Parlamentsrede darauf hingewiesen, dass Friedrich Merz alle Zusagen, alle Aussagen im Wahlkampf innerhalb sehr kurzer Zeit um 180 Grad wird wenden müssen. Und das hat er auch unter Beweis gestellt. Das, was bei der Union gerade passiert, ist, dass durch diese Art und Weise der Politikgestaltung der Vertrauensverlust in die Redlichkeit politischen Handels exorbitant steigen wird. Das heißt, die Menschen haben immer weniger Vertrauen in die Lauterkeit von politischen Aussagen vor der Wahl und dem, was nach der Wahl passiert.
Ja, dieser Vertrauensverlust, der ist auch schon sehr legendär. Wir reden ja den ganzen Tag darüber. Aber muss man sich jetzt nicht auch so ein bisschen fragen? Ich meine, Friedrich Merz hat nach 6 Monaten Regierungszeit den absoluten Ruf des Umfallers, der eigentlich seine Wahlkampfversprechen gebrochen hat. Aber muss ja sagen, die FDP hatte den Ruf ja auch während der Ampel. Und jetzt haben wir die 2 bürgerlichen Parteien gehabt, die CDU und die FDP. Also es scheint doch irgendwie ein systematischerer Grund dahinter zu stehen. Oder ist es wirklich nur die persönliche Blödheit von Friedrich Merz?
Also zunächst einmal weise ich zurück, dass die FDP in der Ampel umgefallen ist.
Ne? Aber sie hatte den Ruf, das müssen Sie schon...
Die hat den Ruf seit den 60er Jahren, seitdem FDP mal erklärt hat, wir wählen einen Bundeskanzler Konrad Adenauer nicht mit und haben ihn trotzdem gewählt. Also insofern... Und wenn ich politischer Mitkonkurrent wäre, würde ich daran festhalten, diesen Ruf zu mehren. Aber wir haben in der Ampel das Demokratiefördergesetz verhindert. Wir haben Steuersenkungen herbeigeführt. Wir haben die Schuldenbremse nicht deshalb hochgehalten, weil es ein Wert an sich ist, sondern weil es dazu beiträgt, exorbitante Ausgabensteigerungen zu verhindern. Ich kann Ihnen sicher sagen, Politiker werden immer dann geherzt, wenn sie mit Schecks kommen. Und wenn sie kommen und sagen, wir müssen sparen, eben nicht. Und um dieser Attitüde entgegenzuwirken, dass man einfach fremdes Geld ausgeben kann, wurde die Schuldenbremse ja von Verfassungswegen eingezogen. Also wir haben schon stabil versucht, Widerstand zu leisten bei Maßnahmen, die in die falsche Richtung gelaufen sind. Aber in einer Koalition sind sie Koalitionspartner. Wir haben einen Koalitionsvertrag, darauf haben wir uns verständigt. Und dann müssen sie im Zweifel auch Kröten schlucken, die sie, wenn sie alleine regieren würden, nicht schlucken würden. Bei Friedrich Merz ist es etwas anderes. Er hat, wie wir wissen, im Wahlkampf wieder besseres Wissen in Sachen behauptet, ne, sich darauf vorzubereiten, mit einer anderen Mehrheit als am Wahltag gewählt, noch schnell die Verfassung zu ändern, ist schon ein echtes Stück aus dem Tollhaus. Rechtlich wahrscheinlich zulässig, aber trotzdem ein Stück aus dem Tollhaus. Und in der Tat, er hat es geschafft, innerhalb eines halben Jahres unbeliebter zu werden als Olaf Scholz nach 3 Jahren. Das ist schon eine echte Leistung.
Also gut, ich würde Ihnen recht geben, Friedrich Merz hat mit diesem Sondervermögen nochmal sozusagen gezeigt, es gibt ganz andere Maßstäbe an das Umfallertum und hat der FDP da insofern einen großen Gefallen getan, was die Marke der FDP angeht. Aber es ist ja trotzdem so, ich meine, die FDP wurde ja auch brutal abgestraft, sie haben das ja auch selber damals sehr kritisiert unter der Ampel. Also in dieser Konstellation meine ich einfach nur, in denen dort regiert wird, scheint es ja einfach nicht zu gehen, oder?
Ja, also für eine bürgerliche Partei wie die Freien Demokraten ist es schwierig mit 2 Parteien, die ein völlig anderes Weltbild haben als die Freien Demokraten, nämlich mit Sozialdemokraten und Grünen wirklich gemeinsam zu regieren. Ich bringe das mal auf eine ganz einfache Formel. Die Sozialdemokraten und Grünen glauben nicht, den Menschen muss geholfen werden. Die müssen erzogen werden, die müssen geleitet werden, die müssen versorgt werden. Und ich selbst und wir als Freie Demokraten gehen davon aus, dass Menschen ihr Leben eigenständig gestalten können, jedenfalls wenn sie einigermaßen ordentlich gebildet und ausgebildet sind. Das ist auch die Idee des Grundgesetzes, von eigenverantwortlichen Menschen und nicht von Menschen, die jeden Tag betreut werden müssen. Und da passen bestimmte Dinge einfach nicht zusammen. Das, was die Union gerade macht, ist, sie verrät ihre Grundsätze. Wir diskutieren jetzt, bei Rente waren wir gerade, über die Frage, ob Sozialversicherungsbeiträge auf Kapitalerträge erhoben werden sollen. Wäre ein kompletter Stilbruch, ein kompletter Systembruch. Und das wird die Union auch wegreisen, weil es ökonomisch nicht zu begründen ist und vor allen Dingen auch, weil sie damit das Äquivalenzprinzip durchbrechen müssen, nämlich die Tatsache, dass wenn sie Sozialversicherungsbeiträge leisten, sie auch Ansprüche erwerben. Also einige Leute, die Kapitalerträge bekommen, würden sich freuen, wenn sie in die gesetzliche Krankenkasse gehen könnten oder in die gesetzliche Rentenversicherung gehen könnten. Also die Union ist dabei, ihr Fundament, auf dem sie aufgebaut sind, ihre Wurzeln sozusagen selbst rauszureißen. Und das kann nicht gut gehen. Also man sieht es ja bei den Meinungsumfragen, die gehen weiter nach unten. Ich glaube, dass Angela Merkel das mit großer Freude sieht, wo Friedrich Merz die Union hinführt. Und ich glaube, Helmut Kohl wird sich im Grabe umdrehen, wenn man 25% oder 26% schon für eine Volksparteigröße hält.
Ja gut, aber ich meine, man müsste ja eigentlich sagen, sind ja eigentlich Riesenzeiten für die FDP, oder?
Ja.
Aber hört man irgendwie nichts.
Ja, nun hat Gott die Welt auch nicht an einem Tag erschaffen, sondern brauchte 6 Tage und einen Tag zum Ausruhen. Und Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Und man muss schon sehen, wir brauchen eine gewisse Distanz von der Ampelzeit für die Freien Demokraten. Warum? Weil viele Menschen, ich habe das ja auch in meinem sozialen Umfeld selbst erlebt, mich eingeschlossen, wirklich enttäuscht waren von dem Erscheinungsbild der FDP in der Ampel. Das hat was damit zu tun, dass eben die Kommunikationsmacht von Grünen und Roten deutlich größer war als die der Freien Demokraten und wir eben logischerweise für vieles in Mithaft genommen worden sind, was nicht unserer Überzeugung entsprach, was wir aber nicht haben verhindern können. Sie brauchen etwas Zeit, sie brauchen auch etwas Zeit für für die neuen Leute, die in die Partei jetzt mittlerweile führen, die müssen ihren Bekanntheitsgrad erhöhen und pointierter formulieren und sie brauchen auch wieder etwas Zeit, um das Vertrauen zurückzugewinnen, was in der Ampelzeit verloren gegangen ist. Also Anfang nächsten Jahres, glauben Sie mir.
Anfang nächsten Jahres, das ist ja nicht mehr weit.
So ist es. Wir sind ja auch schon bei dem Prozess der Erneuerung, Renew, wie das so neudeutsch heißt, sind wir drei Viertel unserer Strecke haben wir hinter uns gebracht.
Aber ich meine, das Vertrauen in Ihrer Wählerschaft ist doch schon richtig massiv, das ist doch schon richtig fundamental jetzt nach der Ampel. Also in diese FDP, in die Marke FDP, also so zeigen es ja eigentlich irgendwie auch so ein bisschen die Umfragen oder beweisen es, müsste man da nicht vielleicht auch ein bisschen mehr einfach mal noch stärker irgendwie aufarbeiten, was da passiert ist und einfach irgendwie noch klarer eine Führung haben, die einfach mal sagt, was das für gravierende Fehler war, überhaupt in diese Ampel einzusteigen? Oder sehen Sie das gar nicht so?
Ja, zunächst einmal gab es keine Alternative zu dieser Ampel, außer wieder Neuwahlen. Denn man muss wirklich wissen, nicht, Söder hat es geschafft, Laschet so klein zu machen, dass die Union schwächer wurde als die SPD. Und als wir die ersten Sondierungsgespräche geführt haben mit der Union, überhaupt niemand da war, mit dem man reden konnte. Laschet war zwar formell noch da, aber war es nicht mehr. Söder hatte keine Lust und es war niemand anderes da, der als verantwortliche Persönlichkeit für die Union hätte überhaupt Aussagen machen können. Insofern war die einzige Alternative entweder die Ampel zu begründen, denn wie hätten wir denn auch als Freie Demokraten die Grünen davon überzeugen sollen, mit der Union gemeinsam in eine Regierung einzutreten und sonst gab es keine anderen Mehrheiten. Also ich sag mal wieder, Söder ist daran schuld, dass sie die Ampel gegeben
Söder
hat.
Ist schuld. Söder ist schuld.
Dass
Söder ist schuld am Untergang der FDP.
Nein, das wird ihn freuen wahrscheinlich, ne? Aber ja. Söder ist schuld an der Ampel, definitiv. Wenn der nicht dauernd gegen Laschet gearbeitet hätte, wäre die Union stärker geworden als die SPD und hätte es eine andere Konstellation gegeben. Aber ich will mich da gar nicht rausreden. Noch einmal, wir haben die Fehler bekannt. Ich bin dauernd unterwegs, aber eine Partei, die nur sich an die Brust klopft und sagt, ne, wir haben Fehler gemacht in der Vergangenheit und deshalb müsst ihr uns jetzt alle wieder lieb haben, die wird von den Wählerinnen und Wählern auch nicht reüssiert. Das ist ein Prozess, der abgeschlossen ist. Jetzt geht es darum, wie gestalten wir die Zukunft. Also die FDP hat eine Menge Fehler gemacht in der Ampel. Ihr Erscheinungsbild in der Ampel war grottenschlecht, ne? Sonst hätten wir ein anderes Wahlergebnis erzielt. Trotz aller Bemühungen, die wir gehabt haben. Aber jetzt geht es darum, uns mit der Frage zu beschäftigen, ne? Wie können wir dieses Land stabilisieren und wieder aufbauen in der Zukunft. Und da hilft es nicht zu sagen, wir haben Fehler gemacht. Ich kann mich an eine Reklame erinnern, es ist 30 Jahre her, als BMW mal erklärt hat, nicht, wir haben jetzt ein Computersystem. Das Computersystem ist in der Lage, 356 Fehler zu identifizieren. Hat Mercedes darauf reagiert, eine Woche später, unsere Autos haben keine Fehler.
Ja.
Und sie machen sich nicht dadurch besser, indem sie dauernd erklären, was sie alles falsch gemacht haben.
Ja, aber wenn die Werbung jetzt von Kia gekommen wäre und nicht von Mercedes, weiß ich nicht, ob sie funktioniert hätte.
Gut, das liegt aber daran, dass die Marke Kia eben wegen der vielen Fehler, die sie auf die Straße gebracht haben, auch massiv beschädigt worden ist. Aber wenn Kia sagt, Leute, wir haben Fehler gemacht in der Vergangenheit, jetzt sind wir toll und jedes Mal beginnen bei ihrer Werbung für die Zukunft darauf hinzuweisen, dass man in der Vergangenheit Fehler gemacht hat, wird es auch nichts.
Nichts gegen Kia im Übrigen. Aber sagen Sie doch mal jetzt, was ist denn die Idee der FDP, was jetzt anders machen will? Jetzt höre ich Christian Dürr, der macht so TikTok-Videos, da tanzt er dann so zu Taylor Swift und so. Ist ja alles sehr ergreifend, aber mit mittelgroßem Erfolg. Und sein Konzept ist jetzt die radikale Mitte. Können Sie uns das vielleicht erklären?
Ja, Sie haben darauf hingewiesen, dass Sie gesagt haben, das ist sein Konzept, die radikale Mitte, also müssen Sie Christian Dürr fragen. Okay. Ich bin sicher, dass damit gemeint ist, dass wir etwas pointierter und etwas profilierter und nicht schon mit der Schere im Kopf versuchen, an Problemlösungen heranzugehen. Ich bin ja Jurist, wie Sie wissen, und jeder Jurist in der Lage, Ihnen sofort zu erklären, dass etwas nicht geht. Und wenn wir auf dieser Ebene verbleiben, ändert sich nichts mehr in diesem Land. Ich habe früher gesagt, nicht, was nicht geht, muss im Gang mal gemacht werden. Nicht geht, nicht gibt's nicht. Das ist das, was wahrscheinlich dahinter steht. Und es gibt momentan drei Felder, die wir identifiziert haben, in denen wir wirklich sehr schnell zu vernünftigen Lösungen kommen müssen im Bereich der Bildungspolitik, weil die Bildung die Grundlage für alles Weitere ist. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass das Grundgesetz von eigenverantwortlichen Menschen ausgeht. Ne? Jemand kann eigene Entscheidungen nur treffen, wenn er entsprechende ordentliche Bildung und Ausbildung hat. Und beispielsweise eine dieser Forderungen die an das Grundverständnis der Freien Demokraten kratzt, nämlich nicht alles staatlich verordnen zu wollen, ist, dass kein Schüler eingeschult wird, der nicht ausreichend Deutschkenntnisse hat. Warum? Sie tun den Menschen keinen Gefallen, sie tun der Schule keinen Gefallen. Wenn jemand kein Deutsch kann und in der Schule nicht mitkommen kann, ist es für die Person schlecht und ist für die Gesellschaft insgesamt schlecht, weil Talente dann auf die Art und Weise auch verloren gehen. Also Bildung, wir müssen viel mehr Geld investieren, weil wir feststellen, dass im internationalen Wettbewerb die Kreativität entscheidend ist und nicht die Frage, wie gut wir mal in der Vergangenheit waren. Im Bereich der Wirtschaft sehen wir nicht, dass es wirklich darauf ankommt, wieder mehr wirtschaftliche Aktivitäten möglich zu machen und nicht zu verhindern. Denn die Tatsache, dass wir jeden Tag zwischen 1.000 und 1.500 Arbeitsplätze verlieren und dass wir weltweit bei dem Konzert der großen USA und China als Deutschland, die ja mal führend waren im Ingenieurwesen, führend waren auch im bestimmten wissenschaftlichen Bereich, nicht mehr wirklich ernst genommen werden, ist ein Hinweis darauf, dass unser Wohlstand, der fällt ja nicht vom Müll, nicht von anderen kommt, sondern erarbeitet werden muss. Also muss hier sehr schnell was passieren, damit Unternehmen das Gefühl haben, es lohnt sich nach wie vor in Deutschland zu bleiben. Und im Bereich Migration geht es nicht um die Frage, wie gehen wir mit Menschen um, sondern wie gehen wir mit unserem eigenen Rechtsstaat um. Nicht setzen wir was durch, ja oder nein. Und dann sage ich mal, Leute, die zu uns kommen und nicht arbeiten und Gewalttaten verüben, müssen genauso schnell wieder raus, wie sie drin sind. Was wir brauchen, sind Menschen, die hier arbeiten wollen, die hier was aufbauen wollen und nicht Menschen, die davon leben wollen, dass andere arbeiten.
Mhm. Es gab ja diese Posse um Milei, Merz und Lindner, wo dann irgendwann Merz gesagt hat, was dieser Präsident dort macht, ruiniert das Land, er tritt die Menschen mit Füßen. Christian Lindner hat dann zurückgeschossen und so weiter. Wenn wir jetzt über Radikalität sprechen, ist vielleicht nicht radikale Mitte, aber vielleicht radikaler Liberalismus. Wäre Milei ein bisschen Vorbild eigentlich für Sie?
Also ich weigere mich immer so, andere Leute und andere Länder als Vorbilder zu nehmen, weil das ist schwer vergleichbar. Nicht? Also sie können bei uns schlicht und ergreifend in unserem Rechtssystem nicht 300.000 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes entlassen. Das geht einfach nicht.
Aber so von der Richtung vielleicht, so vom Symbol.
Von der Richtung her glaube ich, dass wir nicht mehr die Nagelschere brauchen, um bei uns die Bürokratie zurechtzustürzen, sondern die Heckenschere. Wir brauchen keine Kettensäge, wir brauchen tatsächlich eine Heckenschere. Wir reden über Bürokratie, aber auch seitdem ich im Parlament bin, seit 35 Jahren ist immer mehr geworden. Mhm. Und auch jetzt kommt die Arbeitsministerin Bärbel Baas mit der Erklärung, wir brauchen ein Tariftreuegesetz, ein bürokratischer Aufwand ohne Ende. Und dafür brauchen wir wieder mehr Bürokratie, nämlich Kontrolleure. Sie will eine eigene Behörde aufbauen, um das zu kontrollieren. Und da beißt sich die Katze dann wieder in den Schwanz, nicht? Also wir sollten einfach den Menschen mehr zutrauen, auch den Menschen mehr glauben und den Unternehmen mehr glauben, dass sie sich an Regeln halten, statt ihnen dauernd vorzuschreiben, dass sie durch eine permanente Form von Kontrolle daran gemessen werden müssen, festgehalten werden müssen, sich an die Rechtsordnung zu halten. Das gibt immer wieder schräge Vögel, aber die gibt es ja in der Politik auch, wie wir aus aktuellen Anlässen wissen.
Schräge Vögel gibt's immer. Aber sagen Sie doch mal da was dazu. Das ist doch eigentlich, glaube ich, was auch viele Leute wahnsinnig nervt und stört an der Politik, ist gar nicht unbedingt der Inhalt, sondern es sind auch einfach so diese Persönlichkeiten oder die da so auch wie die optisch rüberkommen und so weiter. Das ist jedenfalls das, was man sehr oft hört. Und wenn ich mir jetzt sagen, ich muss mal sagen, jetzt letzte Woche diese Rentendebatte angehört habe, dann ist es wirklich schockierend und zwar inhaltlich ganz unabhängig, sondern einfach, was man da hört, wie dort aufgetreten wird, wie dort geredet wird und so weiter. Jetzt gelten Sie ja so als, man könnte sagen, auch schräger Vogel oder Charakterkopf, je nachdem, wie sympathisch man das findet, der Politik oder Querkopf zumindest. Aber sehen Sie das ein Problem oder ist das so dummes Beschweren über die Politik im Allgemeinen? Oder ist es nicht doch ein Problem, dass wir einfach überhaupt keine Charakterköpfe und so weiter mehr in der Politik haben, keine Querköpfe, keinen mehr, den man mit irgendwas identifiziert jetzt?
Also es ist ein ganz schwieriges Terrain, weil ich sozusagen die Art und Weise, wie Menschen im Parlament optisch auftreten, auch nicht gerade für sehr geschickt halte. Es laufen einige rum, ich weiß gar nicht, die würden auch im Pausenhof in der Schule nicht so rumlaufen. Ich habe in meiner Zeit als Vizepräsident immer wieder versucht, darauf hinzuweisen, dass wir nicht auf einem Parteitag von irgendjemandem sind, sondern im deutschen Parlament. Deshalb gibt es diesen wunderbaren Satz von der Würde des Hauses. Und die Würde des Hauses macht sich auch in Äußerlichkeiten und in Benehmen macht sich das breit. Und ich muss bedauerlicherweise konstatieren, dass offensichtlich in den vergangenen Jahrzehnten die Erziehungsmängel zugenommen haben, weil Benehmen, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, dass man jemanden aussprechen lässt und so weiter, äußerst unterentwickelt ist. Auch die Art und Weise der Zwischenrufe im Parlament hat sich exorbitant entwickelt und nicht zum Besseren, weil die sind nicht intelligenter geworden, sondern einfach nur laut und teilweise dumm. Es muss jeder mit sich selbst ausmachen, wie er öffentlich auftritt. Und solange Menschen darauf nicht reagieren, indem sie ihre Wahlentscheidung ändern, solange muss sie eine Demokratie das akzeptieren, Ich muss es allerdings nicht akzeptieren, dass Leute im Poloshirt im Parlament rumlaufen.
Aber kann man nicht, also würden Sie sagen, das ist wirklich einfach nur ein Spiegelbild der Gesellschaft, oder ist es nicht eigentlich so, dass in diesen Parteien, zumindest was eben genau diese Frage von Querköpfen, eigenen Typen und so weiter angeht, schon so eine Negativauslese einfach sich realisiert hat in dieses deutsche Parlament hinein?
Ja, es ist kein singulares Ereignis für ein deutsches Parlament, nee, sondern das haben Sie in Europa und in anderen Parlamenten ja auch. Das Problem ist, dass das, was Sie bezeichnen als Querköpfigkeit oder als Charakter, Menschen wie Wolfgang Bosbach oder Gregor Gysi oder wen auch immer Sie nennen wollen, das ist ersetzt von euch Rotzigkeit. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, wie die sozialen Medien funktionieren. Wenn Sie Heidi Reichenick nehmen, können Sie sich genau angucken, die redet nur noch TikTok-mäßig. Sie redet so und sie agiert auch so, dass es für TikTok immer passt. Und interessanterweise machen das nicht nur die Linken, sondern das macht die AfD in gleicher Weise. Also es kommt für die weniger darauf an, wie komme ich im Parlament rüber, sondern es kommt von sie darauf an, kann ich daraus solche Schnipsel machen, die dann Begeisterung auslösen bei denen, die das sehen oder hören. Und dann kann ich Ihnen wirklich sagen, eine Rotzigkeit ist, oder sagen wir mal, eine besondere Form von Nicht-Angepasstheit ist das, was eben auf Social-Media-Bereichen relativ gut läuft. Das erklärt übrigens auch, warum mein Parteivorsitzender Christian Dürr glaubte, er musste zu Taylor Swift tanzen,
ja,
was mir nie in den Sinn kommen würde. Abgesehen davon, dass ich bis vor einem Jahr gar nicht wusste, wer Taylor Swift ist, aber.
Wussten Sie nicht, ja?
Nee, ich wurde zu einem Konzert eingeladen und habe festgestellt, dass ich von dem, was ich dann gehört habe, ihrem Konzert in Gelsenkirchen, einen einzigen Song kannte. Der Rest war mir völlig unbekannt, aber ich war begeistert, ja, 55.000 überwiegend junge Menschen zu sehen, wobei die Girls sich richtig schön aufgepoppt hatten. Das war für mein Auge was ganz Wunderbares, aber wie gesagt, die Musik war bunt, also aus meiner Sicht suboptimal, aber ja, die Show.
Aber Christian Dürr gefällt.
Aber die Show war sensationell.
Die Show war sensationell.
Die Amerikaner immerhin können das antworten.
Das können die Amerikaner, immerhin können sie. Lassen Sie uns nochmal über das Thema Wirtschaft sprechen. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, 1500 Arbeitsplätze und so weiter. Was würden Sie sagen, wie existenziell ist eigentlich diese Krise, vor der wir sprechen? Weil ich höre immer die Politik darüber reden, wir haben Krise, das sagt ja jeder bis Robert Habeck, aber wir haben immer unterschiedliche Interpretationen davon, wie schwer ist diese Krise. Also ist das wirklich etwas, was existenziell ist für unsere Industrie? Ist das etwas, was Sie schon mal in Ihrem Leben gesagt sagen würden, das hatten wir schon zweimal, dreimal in der Geschichte, seit Sie politisch dabei sind, sticht das heraus? Und was kommt da eigentlich noch auf uns zu? Wie ist da so Ihr Gefühl zu? Weil das interessiert mich immer, weil alle reden immer über das Thema Krise, aber ich habe das Gefühl, viele sagen so nach dem Motto, ja, wir haben Krise, aber es wird ja nächstes Jahr dann auch wieder besser.
Also Sie wissen, ich bin nicht nur Jurist, sondern auch noch Volkswirt. Ja. Die Krise, in der wir uns gerade befinden, ist eine sehr existenzielle und kann sehr schnell dazu führen, dass wir nicht nur Arbeitsplätze verlieren, sondern Wohlstand verlieren. Es gibt so ein paar Kennziffern. Seit fast 10 Jahren gibt es bei uns kein strukturelles Wachstum mehr, also kein Potenzialwachstum mehr. Wir haben beispielsweise im Maschinenbau das 12. Quartal in Folge Rückgänge im Auftragseingang und im Umsatz. Wir verlieren tatsächlich jeden Tag zwischen 1.000 und 1.500 Arbeitsplätze, und zwar Arbeitsplätze in Bereichen, in denen wir glaubten, sie seien dauerhaft sicher, nämlich in den Kernbereichen Chemie, Automobilbau, Maschinenbau. Es gibt einige Grundstoffindustrien, die in Deutschland, in Europa nicht mehr produzieren können, weil sie auch im weltweiten Wettbewerb nicht mehr bestehen können. Und wir haben momentan nichts, was wir dagegen setzen können. Die Amerikaner haben eine neue Strategie entwickelt. Dort weisen sie nach, dass Europa mal 24% des Bruttoinlandsprodukts der Welt erstellt hat, vor 15 Jahren noch. Wir sind jetzt bei 16%, Tendenz weiter fallen. Das bedeutet, das Gewicht Europas und Deutschlands nimmt ab. Und früher hat man auf Deutschland geschaut, wir waren ja nie eine militärische Macht. Wir waren mal eine Fußballmacht, sind wir auch nicht mehr. Heute lachen die Kataris bereits über uns. Und wir waren mal eine Wirtschaftsmacht, das sind wir auch nicht mehr. Deshalb schwindet auch die Einflussmöglichkeit Deutschlands in der Welt. Aber ich sage noch einmal, wir sind an einer Phase in Deutschland, in der sehr schnell im nächsten Jahr sehr vielen Leuten bewusst wird, dass ihre ganze Lebensplanung geändert werden muss, weil sie ihre Arbeitsplätze verlieren und keine adäquaten neuen finden werden. Und wir werden einen gesellschaftlichen Wohlstandsverlust erleiden, der seinesgleichen sucht. Und das ist etwas, gegen den jeder vernünftige Mensch der Politikbetreuung auftreten muss, denn das wird die Ränder stärken und nicht die Mitte stärken. Und der hilft auch nicht, dass wir mehrere hundert Milliarden Euro für Aufrüstung ausgeben. Das gibt ein kurzes Strohfeuer, aber es hilft nicht dabei, unsere strukturelle Wachstumsschwäche zu verändern.
Aber was sind jetzt sozusagen die harten Maßnahmen, da nehme ich jetzt die FDP auch eher nur so ein bisschen unscharf wahr. Was sind jetzt die ganz harten Maßnahmen, die man tun müsste, wenn wir über radikale Mitte reden, um dieses Problem zu lösen? Also Verbrenner aus, weg, Energiewende, so, was sind da so die
Punkte? Ja, zunächst einmal, dass wir unsere Energiekosten nach unten bringen, ja. Das kriegen sie nur, wenn sie das Angebot verbreitern. Das geht nicht über Erneuerbare. Also die Illusion, dass Wind und Solar unsere Energieversorgung sicherstellen, ist absurd. Wir leisten uns im Prinzip zwei Energiesysteme parallel dazu, denn wir brauchen für Wind und Solar, trotz aller Ideen über Speicherungen, die vielleicht in 10, 15 Jahren mal marktreif wären, brauchen wir im Backup immer noch konventionelle Kraftwerke, die nicht nur bei Dunkelflaute, sondern zur Stabilisierung des Netzes einfach betrieben werden müssen. Allerdings dann nicht immer rund um die Uhr, sondern sehr unproduktiv, immer nur dann, wenn es drauf ankommt. Also diese Energiewende ist theoretisch auf dem Papier sehr schön, aber praktisch einfach auf eine Katastrophe, die dazu führt, dass wir eben die höchsten Energiekosten haben bei den G7-Ländern. Und wenn sie energieintensive Betriebe haben und das für die ein Kostenfaktor ist, werden die irgendwann sagen, geht nicht mehr. Die Idee, jetzt mit einem Industriestrompreis dagegen anzuarbeiten, ist deshalb ziemlich komisch, weil ein sehr energieintensives Unternehmen, das nicht in diesen Kreis fällt, ja trotzdem extrem hohe Kosten hat. Also wir ruinieren auf die Art und Weise den deutschen Mittelstand. Das müsste zunächst geändert werden. Wir müssen viel stärker in die Kernfusionsforschung einsteigen als bisher, weil das Modell der Zukunft ist. Und ich sage mal wieder, wenn die großen Tech-Konzerne jetzt dabei sind, eigene Kernkraftwerke zu planen in den Vereinigten Staaten, um den Energiebedarf zu decken für die KI-gesteuerte Wirtschaft, dann wäre es an der Zeit, dass wir es auch intensiv betreiben, weil ansonsten wären wir komplett abgehängt. Dann müssen sie dazu beitragen, dass Unternehmen wieder mehr Zeit und Geld investieren können, um neue Produkte und neue Dienstleistungen zu entwickeln, statt sich mit der staatlichen Bürokratie rumzuschlagen. Cem Özdemir,
ja.
Mein großer grüner Freund in Baden-Württemberg, nicht, ne, schlägt jetzt erstens vor, das Verbrenner aus muss weg, nachdem die Grünen die ganze Zeit für das Verbrenner aus gekämpft haben, und schlägt jetzt vor, dass am Tag X alle Berichtspflichten wegfallen. Ich habe mir auf die Oberschenkel geschlagen, weil ich hier noch im Deutschen Bundestag erlebt habe. Nicht? Die Grünen konnten ja so viele Berichtspflichten, wollten sie ja haben, wie es gar nicht anders geht. Nachhaltigkeitsberichte, so als würden Unternehmen nicht selbst mit Rohstoffen schon sehr sorgfältig umgehen, weil es ja Kostenfaktoren sind, oder Lieferkettenvorschriften. Also diejenigen, die uns das angebrockt haben, wollen jetzt, um die Wirtschaft zu retten, das alles wieder abschaffen. Herzlichen Glückwunsch, kann ich nur sagen.
Aber ich meine, es geht ja schon auch um die Tiefe und die Ernsthaftigkeit von solchen Reformen. Dann reden wir jetzt über das Aus vom Verbrenner aus. Das heißt dann aber, ja, irgendwie E-Fuels und Hybride dürfen vielleicht doch noch 5 Jahre und so weiter. Also wäre das nicht jetzt eigentlich für die FDP die Rolle, mal zu sagen, Verbrenner aus, weg, Energiewende, so. Kernkraft steigen wir wieder ein.
Darf ich mal sagen, das war
so ein paar Punkte zu machen.
Kernkraft steigen wir wieder ein, nicht im Rahmen von Kernspaltung, also nicht so große Reaktoren, sondern im Rahmen von Kernfusion.
Aber das ist ja dann sehr abstrakt, sagen wir mal.
Nee, nicht abstrakt.
Also das will der Merz
auch.
Das will der jedenfalls Merz auch.
Das weiß ich gar nicht, ob der das will.
Das steht im Koalitionsvertrag, aber so natürlich so in 50 Jahren oder so.
Wir haben ja mittlerweile Startups, die relativ weit sind in Deutschland, die bedauerlicherweise die ersten Kernfusionsreaktoren nicht in Deutschland bauen, sondern in den Vereinigten Staaten, weil die Amerikaner das anders als wir finanzieren, alles wunderbar. In Oregon entsteht das gerade. Aber Verbrenner aus muss weg, definitiv. War unsere Position. Wir haben es halt zumindest geschafft, den Koalitionsvertrag mit Rot-Grün reinzubekommen, dass nach 2035 noch Fahrzeuge fahren dürfen, die mit nicht emittierenden, mit nicht CO2 emittierenden Kraftstoffen betankt werden können.
Aber Sie wollen auch konventionelle Verbrenner aus weg.
Ja, was denn sonst? Also warum muss ein Verbrenner weg? Dass wir nicht wollen, dass CO2 in die Luft geblasen wird, kann ich nachvollziehen. Aber dann, wenn wir es mit Kraftstoffen zu tun haben, mit Wasserstoff von mir aus oder auch E-Fuels zu tun haben, die nicht mehr CO2 emittieren, was spricht dagegen, dann auch diese Technologie weiterlaufen zu lassen? Vor allen Dingen gerade auch in Ländern und Gegenden, wo sie gar keine Ladeinfrastruktur hinbekommen. Also
ich meine ja aber auch einfach sozusagen Verbrennerauto mit ganz normalem Benzin. Ohne E-Fuels, ohne Hybrid, ohne Wasserstoff, sondern einfach Benzin in einen Verbrenner im Jahr 2050.
Ja, das Problem wird sein, wenn sie das kompensieren können, dadurch, dass sie CO2 wieder aus der Luft entfernen. Also wenn die Idee die ist, die ich nachvollziehen kann, es soll keine CO2-Emissionen mehr geben, dann müssen sie gucken, wie sie das im Zweifel schaffen können. Es gibt ja auch diese wunderbare Idee, eine CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszuholen und dann zu verpressen. Auf die Idee kann man natürlich auch kommen, weil es ziemlich teuer ist, aber egal. Aber ich bin dafür, dass wir uns mal mit der Frage beschäftigen, ob wir nicht Kraftstoffe entwickeln können, die nicht CO2 emittieren. Und dann höre ich mal wieder von unseren grünen Freunden, das wäre so teuer und so ineffizient, ne? Wenn der Solarstrom doch nichts kostet, ist doch scheißegal, wie viel ich reinpacken muss, um daraus Wasserstoff zu machen. Ne? So.
Ja, klar, ich meine, ich frage mich nur, wäre es jetzt nicht langsam an der Zeit, wir haben, wenn wir so über diese Krise reden, zu sagen, na gut, irgendwie muss die Industrie vorgehen und wir wissen nicht, ob es irgendwann mal diese Fuels und alles Mögliche geben wird, wie es die geben wird, aber Fakt ist
doch,
einfach,
wir wissen, dass es sie geben kann, wurde ja teilweise schon hergestellt, mittlerweile
bezahlbar für alle so.
Ja, auch das halte ich für sinnvoll. Also wenn die Aussage der Grünen richtig ist, nicht, dass Wind und Sonne nichts kosten, dann ist es völlig egal, ob sie eine Kilowattstunde oder 10 Kilowattstunden brauchen. Wenn sie nichts kosten, dann müssen sie gucken, können sie damit Kraftstoffe herstellen, die in den traditionellen Fahrzeugen noch verbrannt werden können, ohne dass CO2 emittiert wird. Das wäre so eine Möglichkeit. Ähnlich wie beim Luftverkehr versuchen wir doch auch. Also sie werden niemals eine Maschine rein elektrisch durch die Gegend fahren können. Sie werden auch kein Containerschiff bekommen, was rein elektrisch über die Weltmeere fährt. Also wir müssen ohnehin auf diesen Weg. Und das sollte man vielleicht intensivieren. Und dann macht es keinen Sinn zu sagen, wir dürfen keine PKWs und keine LKWs mehr produzieren ab einem bestimmten Zeitraum, die CO2 emittieren.
Klar, ich meine, wenn man voraussetzt, dass das ist, was die Grünen sagen, stimmt und so weiter. Aber man könnte ja auch so mutig sein und sagen, die deutsche Industrie hat einfach mal Vorrang vor den Klimazielen, wenn es so dramatisch ist.
Ja, das eigene Leben, die eigene Planbarkeit hat Vorrang. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Mehrheit gibt in der deutschen Bevölkerung, die sagen, wir verzichten auf unsere Arbeitsplätze. Wir leben jetzt nur noch von staatlichen Alimentationen, weil es nichts mehr gibt, wo wir beschäftigt werden können, damit das Klima gerettet wird.
Ja. Wie blicken Sie jetzt eigentlich so in die Zukunft? Glauben Sie, dass die Grünen nochmal wiederkommen, dass die sich jetzt mal irgendwie fangen? Oder ist das Thema eigentlich erledigt und haben die das auch ein bisschen verstanden?
Ob sie das verstanden haben, weiß ich nicht, aber sie haben ja festgestellt, dass sie in Deutschlands Osten kaum noch vertreten sind, wahrscheinlich bei den nächsten Wahlen aus den Parlamenten rausfliegen. Sie werden erleben, dass sie in Baden-Württemberg sich halbieren. Ich höre von meinen Gesprächspartnern aus der Vergangenheit immer wieder, dass sie gar nicht verstehen, warum sie mittlerweile zu einer der meistgehassten politischen Organisationen geworden sind, jeweils in bestimmten Bereichen unseres Landes. Aber es hat einfach was damit zu tun, dass diese sehr arrogante, belehrende Art und Weise von den Menschen schlicht und ergreifend nicht mehr akzeptiert und hingenommen wird. Das betrifft Meinungsäußerung genauso wie Wirtschaften, Leben. Ich will mir auch nicht dauernd sagen lassen, dass ich mich schämen soll, wenn ich am Wochenende im Sommer grille und dabei Wurst auf dem Grill haue. Und ich will auch nicht, wie Cem Özdemir jetzt auch sagte, mir nicht sagen lassen, dass ich mich schämen soll, wenn ich nach Mallorca fliege. Also die Menschen sind es langsam leid. Es war eine Phase schick, da ging es uns allen richtig gut. Jetzt stellen wir fest, das ist nicht mehr so. Und deshalb will man mit solchen Menschen, von denen man aus ihrer eigenen Vita nicht gerade sagen kann, dass die meisten wirklich einen Beruf ergriffen haben oder gelernt haben, mit dem sie Wertschöpfung betreiben können, von denen will man sich das einfach nicht mehr sagen lassen. Das kann ich nachvollziehen. Die spannende Frage, was kommt danach? Die politische Landschaft ist momentan sehr, sehr virulent. Da kann alles Mögliche sehr schnell passieren. Ich will nur hoffen, dass die gesellschaftliche Spaltung, die wir feststellen können, nicht noch tiefer wird, weil nichts ist schlimmer in einer Demokratie, als wenn verschiedene Gruppen nicht mehr miteinander reden, sondern nur noch irgendwann aufeinander einschlagen.
Sie haben sich ja auch jetzt in der Vergangenheit sehr stark für das Thema Meinungsfreiheit eingesetzt. Also im Netz, wir hatten diese ganzen Anzeigenflut und so weiter. Glauben Sie eigentlich, dass da jetzt so eine gewisse, oder dass da echt eine Gefahr ist, durch diese Spaltung und die AfD wird immer stärker und so weiter, dass wir jetzt zunehmend so autoritäre Maßnahmen haben, gerade im Bereich Meinungsfreiheit im Netz, Hass und Hetz und so weiter, also dass das jetzt nochmal richtig so eine Welle kommt an?
Nach meinem Grundverständnis sind all diese Maßnahmen, diese Meldestellen und so weiter, antidemokratisch, haben dann totalitäre Züge, und auch die Art und Weise, dass man sagt, bestimmte Äußerungen müssen reguliert werden und so weiter, erinnert mehr an Russland und China und partiell die Vereinigten Staaten als an ein demokratisches Gemeinwesen. Wir müssen diese Meldestellen wieder abschaffen und wir müssen vor allen Dingen § 188 StGB abschaffen, dieses wunderbare Sonderrecht für Politiker. Dann sind Geschäftsmodelle wie So Done, die ja dann...
Von Frau Brandmann, von ihrer Kollegin,
ja, aus der FDP. Ich finde es immer gut, wenn Leute Geschäftsmodelle entwickeln, die legal sind und die dann auch dazu beitragen, dass man Geld verdient. Diese Geschäftsmodelle würden dann nicht mehr existieren, wenn man keine Sondertatbestände hätte, um Anzeigen zu generieren und diese unsägliche Kampagne gegen Hass und Hetze, was immer das sein mag, auf den Weg bringt. Denn ist ja okkupiert worden von einer ganz bestimmten politischen Richtung. Ne? Also, sag mal, jeder Mensch darf hassen, das ist ein Gefühl und keine Meinungsäußerung, ne? Wie jeder Mensch auch lieben darf. Und die spannende Frage ist immer nur, wo muss der Staat einschreiten, wenn die Entäußerungsformen bestimmte Grenzen überschreiten? Aber dafür brauchen wir keine Meldestellen. Ich bin groß geworden ohne Meldestellen und das war eine schöne Zeit.
Ganz ohne Meldestern, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Wie sah denn die Welt damals aus?
Die gibt's ja, ja, wunderbar. Da, ne, da haben die Leute noch sich gezofft an Stammtischen und auch im öffentlichen Raum. Ich empfehle allen mal, Debatten der 60er und 70er Jahre des Deutschen Bundestages nochmal sich anzuhören. Kann man ja machen in der Mediathek. Man würde sich wundern, mit welcher Werbe da Leute miteinander gerungen haben um einen bestimmten Weg. Und zwar auch mit harten Ausdrücken und Worten. Manchmal ist es vielleicht besser, dass man diesen Dingen freien Lauf lässt, als den Versuch zu nehmen, das zu kanalisieren. Kanalisieren heißt immer, irgendjemand glaubt, er wisse, wohin es gehen soll, was richtig und was falsch ist.
Hat denn eigentlich, würden Sie sagen, J.D. Vance recht mit dieser Rede über die Meinungsfreiheit in Europa?
Da hatte ich jedenfalls nicht Unrecht. Ich würde nicht alles eins zu eins übertragen, aber vieles von dem, was er gesagt hat, hat mein eigenes Empfinden getroffen. Mhm.
Wäre das aber nicht auch ein Thema, wo die FDP ganz vorne dabei sein könnte beim Thema Meinungsfreiheit? Ich wundere mich zum Beispiel, es gab ja, Sie haben sich ja dazu geäußert, zum Beispiel diesen Fall Bolz, also diese Durchsuchung dort am frühen Morgen bei einem Kolumnisten der Welt, ja, wegen eines ziemlich lächerlichen Postings.
Das ist ja keine Frage der Meinungsfreiheit, sondern eine Frage des rechtsstaatlichen Empfindens. Das ist absolut unverhältnismäßig. Ich habe dann auch gesagt, wir müssen die Juristen offensichtlich ein bisschen besser ausbilden, Staatsanwälte und vor allem Richter. Ich weiß gar nicht, welcher Richter sowas unterschrieben hat. Weil offenkundig ist, dass das unverhältnismäßig ist, unabhängig davon, dass es auch unsinnig ist, wegen einer Meinungsäußerung Hausdurchsuchungen vorzunehmen und Geräte zu beschlagnahmen. Also das ist ja nichts anderes, wie manche Staatsanwälte das ja auch gesagt haben, nichts anderes als ein Einschüchterungsversuch. Einschüchtern darf der Staat in einer Demokratie die Bürgerinnen und Bürger nicht.
Aber was ist da eigentlich los? Weil man hat das Gefühl, das ist ja jetzt gar nicht unbedingt so sehr politisch, sondern da sind dann schon in diesen Tiefen des bürokratischen Apparats Staatsanwälte und so weiter am Werk, die ganz selbstverständlich zu solchen Methoden greifen.
Ja, wir kennen ja aus der deutschen Geschichte nicht die Gewissheit, dass immer dann, wenn man Menschen ein gewisses Maß an Macht verleiht, sie dazu neigen, diese Macht auch unbotmäßig auszunutzen. Während der Corona-Zeit konnte man das sehr exakt sehen, welche Verordnungen, Erlasse und so weiter das Licht der Welt erblickt haben, hätte ich mir vor Corona überhaupt nicht vorstellen können in diesem rechtsstaatlichen Gemeinwesen, in dem wir uns befinden. Und dankenswerterweise hat die Rechtsprechung ja auch mehrere hundert Urteile ins Leben gesetzt, um diese Maßnahmen dann in die Schranken zu weisen, festzustellen, das ist rechtswidrig oder verfassungswidrig. Aus meiner Sicht immer noch zu wenig, aber immerhin. Aber so ist das Leben. Das trifft eben oder traf eben in der Vergangenheit auf ein gesellschaftliches Klima, wo das gutiert worden ist, akzeptiert worden ist. Das dreht sich mittlerweile mächtig, weil den Leuten klar geworden ist, es kann jeden von uns treffen. Und das, obwohl man sich nichts zu Schulden hat kommen lassen. Also mich Idiot zu nennen oder Schwachkopf zu nennen, halte ich für eine Selbstverständlichkeit als Meinungsäußerung. Damit muss ich leben und fertig werden. Wie das Bundesverfassungsgericht übrigens mal gesagt hat, die Leute, die im politischen, also im öffentlichen Wettbewerb stehen, müssen sich schlicht und ergreifend einfach mehr gefallen lassen, weil nicht alle Menschen die Sprachkompetenz haben, wie ich oder wie Anwälte oder wie Politiker. Und deshalb darf man die in ihren Entäußerungsformen nicht sofort kriminalisieren.
Lassen Sie uns am Abschluss nochmal auf das politische Berlin zu sprechen kommen, wie man es so schön nennt. Also eine Frage haben wir uns natürlich jetzt hier bei Wolfram Weimar gestellt und so weiter, aber es gibt ja so einen Satz, der Geist durchs Land, niemand tritt mehr zurück. Ist da was dran?
Ja, also faktisch offensichtlich schon momentan. Wenn ich mich daran erinnere, und ich bin ja, wie gesagt, schon lange im politischen Geschäft, bei welchen Dingen früher Menschen zurückgetreten sind oder zurückgetreten wurden, dann in der Tat haben wir mittlerweile überhaupt nichts mehr, was dazu beiträgt, dass Menschen ihr Regierungsamt aufgeben und damit auch ein Zeichen setzen für Verantwortung, die sie übernehmen für möglicherweise gar nicht kriminelle Taten, sondern für etwas, was sich einfach nicht schickt, würde man sagen. Die letzte große Tat, die ich kenne, war der Kollege von uns zu Gutenberg, der wegen eines Plagiats zurückgetreten ist. Heute können Sie als potenzieller Hochstab durch die Gegend laufen und es passiert nichts.
Aber dabei spielt doch auch so ein bisschen das Thema Brandmauer schon eine Rolle, oder? Also diese Idee, ja, wir dürfen den ja jetzt nicht zerschießen lassen von rechts oder so, die Regierungsstabilität, die ist so heilig, da darf jetzt keiner mehr zurücktreten, oder?
Also ich glaube nicht, dass bei der Causa Weimar, der von rechts, das ist eine AfD-Kampagne gewesen ist, das ist eine schicke Untertreibung dafür, dass man sich mit der Sache nicht beschäftigen will. Ich gehöre nicht zur AfD und trotzdem halte ich das, was Wolfram Weimar fabriziert hat, für unschicklich und ist sozusagen möglicherweise nicht strafrechtlich relevant, weil das Ministergesetz, anders als das Abgeordnetengesetz, das nicht sanktioniert. Wäre ja MdB, hätte es ganz andere Konsequenzen gehabt. Aber darauf kommt es mir jetzt gar nicht an. Entscheidend ist, dass man immer wieder versucht, der Bewältigung in der Sache auszuweichen, dadurch, dass man das versucht zu kamuflieren als Kampf rechts gegen links oder Demokratie gegen Faschismus oder was auch immer. ist es sehr gefährlich, weil es dazu führt, dass noch einmal Vertrauen in die Lauterkeit der Politik vollständig verloren geht. Nicht die AfD ist das Problem.
Mhm. Aber ist es ein bisschen so, dass eigentlich dieses politische Berlin jetzt so in den letzten Jahren immer näher, immer enger so ein bisschen zusammenrückt? Ich meine, Sie sind ja relativ spät in Ihrer Karriere erst in dieses politische Berlin gekommen, 2017. Verändert das so die Politik eigentlich?
Also zur geschichtlichen Wahl gehört dazu. Ich war das erste Mal in der Bonner Republik, 2 Jahre im Deutschen Bundestag, Anfang der 90er Jahre. Und war noch mal für 8 Monate 2002 hier im Deutschen Bundestag. Aber Berlin verändert wirklich schon. Also Berlin ist eine große Blase. Bonn war schon eine kleine Blase. Berlin ist eine große Blase. Vor allen Dingen, weil es sich extrem wichtig nimmt. Ich habe mir früher versucht zu erklären, schon wenn Sie in Potsdam sind, interessiert es die Leute kaum noch, was hier passiert. Und in Husum schon gar keine, die wissen schon gar nicht mehr, dass der Deutsche Bundestag getagt hat, so ungefähr. Die Lebenswirklichkeit der Menschen wird von anderen Dingen als diese ständige Auseinandersetzung hier in Berlin bestimmt. Man kann schon sagen, Berlin ist eine spezielle Stadt. Mhm. Und es verändert auch Bewusstsein. Wenn Sie nur noch in Berlin sind und nicht mehr im Land unterwegs sind, verändert das Ihr Bewusstsein.
Aber wie?
Und zwar nicht zum Besseren.
Ja. Aber wie wirkt das so? Weil ich meine, man hat ja schon das Gefühl, dass es wird irgendwie auch in diesem ganzen dieser Abwehrspirale gegen die AfD, man will immer enger und immer näher zusammen, so in diesem Berlin, oder? Glauben Sie nicht?
Ja, also wenn wir eine Bewegung bekommen wie in einigen Ländern, wo sie nur noch eine Volksfrontregierung bilden können, um die AfD fernzuhalten, dann sehen sie, dass es ein demokratisches Problem ist. Und die Brandmauer ist ja keine Erfindung der Union oder wir haben als FDP keine Brandmauer. Ich setze mich mit jedem auseinander, egal wo. Ich sage mal wieder, Demokraten weichen keinen Zentimeter. Entziehen sie also auch nicht der Diskussion mit AfD-Vertretern oder Vertreterinnen. Aber die Brandmauer ist eine Erfindung der Sozialdemokraten, der Grünen, der Linken. Warum? Weil das auf Dauer dann ihre Regierungsbeteiligung in der einen oder anderen Form stabilisieren wird. Die Union wird keine 45% mehr bekommen, um allein zu regieren. Und je stärker sie die Brandmauer errichten, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass sie eine Politik bekommen, die eine konservative Politik sein wird. So einfach ist Latein. Dass die Union sich mit Werbe darauf eingelassen hat, ist auch ein Beweis für mangelndes politisches Geschick.
Glauben Sie denn, dass diese Brandmauer jetzt stürzen wird? Oder was ist da Ihre Prognose?
Wir sind nicht in der Kirche, das kommt auf mein Glauben nicht an, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass wenn Sie, was sich abzeichnet, in ostdeutschen Bundesländern eine AfD mit 40% haben, Sie dauerhaft ohne Zusammenarbeit mit der AfD in welcher Form auch immer zurechtkommen werden.
Jetzt gab es ja eigentlich diese Idee, die Friedrich Merz mal im Frühjahr hatte, wir machen quasi wie bei dieser Migrationsabstimmung, offene Abstimmung und wenn die AfD zustimmt, wunderbar. Und wir nehmen sozusagen die berühmten Zufallsmehrheiten in Kauf. Da hat aber die FDP nicht so ganz mitmachen. Wollen Sie schon, aber die FDP nicht. Wäre das nicht vielleicht eine Lösung eigentlich?
Also bei der Abstimmung haben die Freien Demokraten immer mit 75% auch zugestimmt, weil wir in einem wirklichen Dilemma gesessen haben. In der Sache waren wir uns einig. Das war ein Vorschlag, der übrigens aus der Ministerpräsidentenkonferenz kam und von den Sozialdemokraten unterstützt war. Aber als Dokumentation unmittelbar vor der Wahl, es gibt eine Mehrheit im deutschen Parlament, die besteht aus CDU, AfD und FDP, war es wirklich problematisch, muss man einfach sagen. Geschickter Schachzug von Friedrich Merz, dachte er, hat sich leider als Bumerang herausgestellt, aber sei es drum. Er wollte mal so wie Donald Trump zeigen, ich setze mich mal durch oder so.
Aber wäre so nicht trotzdem irgendwie so ein bisschen eine Lösung?
Ich habe sehr aufmerksam registriert, dass Markus Söder, der ja eine unglaublich gute Witterung hat für Entwicklungen in der Bevölkerung, erklärt hat gestern, dass es eine formalisierte Zusammenarbeit mit der AfD nie geben wird. Wer darauf Wert legt, dass es eine formalisierte Zusammenarbeit mit der AfD nie geben wird, der baut schon vor, dass es jedenfalls eine Mehrheit mit der AfD geben kann, wenn man jedenfalls seine eigene Position durchsetzt. Es ist ja auch schwer zu erklären, warum sie eine politisch sinnvolle Entscheidung, die sie auf den Weg bringen können, deshalb nicht ergreifen und die Initiative nicht ergreifen, weil die AfD zustimmen könnte. Das ist ja Schwachsinn eigentlich, ne? Wenn entweder ist es richtig, dann ist es egal, wer zustimmt, oder es ist falsch, dann darf man es gar nicht erst hinstellen. Ich glaube, dahin wird sich das entwickeln. Keine Tolerierung, nicht formal, sondern einfach nur, wir bringen unsere Punkte ins Parlament und dann schauen wir mal, wo die Mehrheiten herkommen.
Ja, das wäre jetzt der erste Schritt, den Friedrich Merz ja schon mal gemacht hat, dann wieder
zurückgenommen. Ja, wir fangen, Markus Söder gestern, ich empfehle das wirklich, Markus Söder, wie gesagt, hat eine untrügliche Witterung und ich glaube schon, wenn Sie sich in den ostdeutschen Bundesländern umhören bei der Union dort, dass es über kurz oder lang darauf hinauslaufen wird, dass die nicht mehr darauf verzichten werden, eigene politische Gestaltungen vorzunehmen, aus Angst, die AfD könnte zustimmen.
Wolfgang Kubicki, vielen Dank.
Hat mich gefreut.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer. Bleiben Sie uns gewogen. Alles Wichtige zum politischen Betrieb erfahren Sie natürlich auf Apollo News. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.